Willkommen zu einer Spezialfolge von Forza. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick, und ich bin auch heute wieder, aber zugeschaltet aus Stockholm, mit dem Florian Ratz in Basel, Fußballreporter vom Blick. Florian, wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, Tobi. Wir haben ja schon mal einen Take gemacht und da hat das Mikrofon ein bisschen geläffelt. Darum weiss ich, dass du 4 Stunden geschlafen hast die Nacht. Du siehst wunderbar aus, wie aus dem Ei gepellt.
Das kann ich nur zurückgeben, und mein Mikrofon steht jetzt in einem Espresso-Tassli und wir sind ready für eine kurze Analyse. Wir haben gedacht, wir versuchen das mal, dass wir nicht im Studio sind, sondern so über die Nazi diskutieren, so ein bisschen etwas Aktuelles zwischendurch. Nicht, dass wir eine lange Pause haben, bis am nächsten Mittwoch können wir mit dem Alex Frey noch über die ganze Nazi-Situation diskutieren. Florian, was hast du gefunden über das souveräne, grossartige 2:0 von der Schweiz in Stockholm gegen Schweden?
Ich habe gefunden, wow, das hat wirklich ein bisschen ausgesehen wie ein grosses Team gegen ein kleines Team. Und das grosse Team war die Schweiz. Also von der ganzen Spielanlage her, vom ganzen Auftreten, von der Aufteilung auf dem Feld, vom Ballbesitz. Genau in dem Moment, wo das Foul gepfiffen wird, also das Foul, dürfen wir das in Anführungszeichen setzen, oder haben die ja noch eins entdeckt, irgendwie in der Nacht, da wird oben links im Fernsehen eingeblendet Ballbesitz, Schweiz 67% zu dem Zeitpunkt. Auswärts bei einem Team, das unbedingt Punkte braucht, habe ich gedacht, okay, wow. Und gleichzeitig dürfen wir schon auch nicht, glaube ich, das Ganze verschwiegen, dass es schon vielleicht ein Goal hat können geben für die Schweden.
Ja, ja, aber auch nur eins. Vielleicht maximal zwei.
Oder zwei, ja, genau.
Ist aber lustig, du hast mir vor der Aufnahme gesagt, ja, du kannst ja ein bisschen euphorisch sein für die Schweiz und ich bin es nicht. Und jetzt fängst du an mit grosses Land gegen kleines Land.
Ja, ja, ich finde schon, es hat schon ein paar Punkte gegeben, wo ich jetzt nicht so euphorisch war wie du. Ja. Grad, aber du bist ja im Stadion gewesen. Und ich finde es auch, also ich meine, ja, wenn du gesagt hättest, die machen 9 Punkte, 9:0 Goal nach 3 Runden, dann hätte ich gesagt, nein, das glaube ich nicht. Und von dem her dürfen wir schon ein bisschen euphorisch sein. Erzähl doch du, wie ist es, also ich meine, es ist ja geschrieben worden über die 50'000 in dem Stadion und so knapp 2'000 Schweizer. Und ich glaube, man hat ja ein bisschen das Gefühl gehabt, es könnte ja auch ein bisschen von der Atmosphäre her so ein bisschen schwierig werden für die Schweizer. Wie ist es denn gewesen? Wie heisst also, die Arena? Ich habe es schon wieder vergessen.
Strawberry Arena.
Strawberry, genau.
Und das hat, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, zu tun mit der Immobilienfirma, wo Strawberry heisst. Also die nennen die Arena jetzt nicht einfach nach Früchten in Schweden, sondern da hat es einen Sinn dahinter. Also einen Sinn, einen Sponsor dahinter.
Ich fände jetzt das mit Früchten schöner. In Göteborg. So in Göteborg
Mango Arena.
Und Blackberry Arena.
Ja, und Äpfel und so. Was man gemerkt hat, da hat schon sehr euphorische Fans. Wir sind im Hotel direkt neben dem Stadion. Da hat sehr viele, die sich da auch sehr kreativ angelegt haben. Die Fans sind sehr früh da rund ums Stadion gewesen. Haben da sehr, vorglüht. Und im Stadion selber, wo ausverkauft war, habe ich jetzt aber nicht gefunden, es war ein mega Hexenkessel gewesen. Sondern vor allem nicht für die Schweiz, sondern eher fürs heimische Team, lustigerweise. Weil, also man pfeift offenbar sehr gern in Schweden, nicht nur während der Schweizer Hymne, sondern auch während der Vorstellung vom Team, wo dann auch musikalisch, übrigens ein grossartiger Stadion-DJ, also ich bin kurz vor dem Ausgang gewesen, vor Abpfiff, aber dass die bei der Vorstellung vom Trainer lautstark pfeifen vor dem Spiel, das habe ich jetzt also so selten erlebt. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber während die Spieler am Aufwärmen sind, das dient ja auch nicht wirklich dann zur Motivation. Oder? Also so ein Feingefühl von den Fans gegenüber den Spielern, weißt du nicht so recht.
Also das ist auch in den schwedischen Medien angemerkt worden, dass man das eigentlich normalerweise nicht macht und dass das wirklich außergewöhnlich ist. Es ist auch noch nie ein schwedischer Nationaltrainer während der laufenden Qualifikation entlassen worden. Hast du das gewusst?
Nein.
Also das ist wirklich so, das macht man nicht. Und jetzt gibt's halt viele Kommentatoren, die sagen, ja doch, Jon Dahl Tomasson müsste jetzt halt der Erste sein. Und dann kommt wirklich noch so, aber wenn wir nachher auf die Schweiz schauen, aber es kommt wirklich so eine merkwürdige, so teils ein bisschen Rassismus dazu, weil der Jon Dahl Tomasson, glaube ich, auch der erste Ausländer ist, der schwedischer Nationaltrainer ist. Und ist dann heisst so? Ja, schickt er den heim und so, hat ja so Plakat gehabt. Also es hat auch so ein bisschen merkwürdige Vibes im Ganzen inne. Aber ich finde, das Team ist auch so ein bisschen so auftreten von den Schweden. Es hat wirklich ganz, ganz wenig zusammenpasst. Und wenn es mal passt hat, ja, dann geht der Ball am Pfosten. Oder dann sagen wir dem Herrn Bergwall vielen herzlichen Dank. Kurz vor der Pause, der Ball, er hat nicht einmal einen Expected Goals Wert bekommen, weil irgendjemand, der das vor dem Computer sitzt, gefunden hat, das ist nicht einmal ein Abschluss. Was ein bisschen gemein ist. Und das Tagesblatt hat geschrieben, er ist eigentlich der erste Spieler, der eine Chance mit einem Expected Goals Wert von 1,8 vergeben hat, was als Joke gemeint war.
Wo ich nicht verstanden habe.
Wo du nicht verstanden hast, ja. Und damit, glaubst du, Schweden können wir dann noch mit dem auch abschliessen. Jemand anderes hat geschrieben in Schweden, ja, das Team sei so frisch zusammengestellt gewesen, dass sie sich wahrscheinlich im Mittelkreis zuerst zeigen müssen, den Ball zuspielen und sagen, hallo, ich bin der Jesper und wer bist du? Hallo, ich bin der Gustav und wer bist du? Also so, ja. Genau.
Also ich würde schon gerne ein paar Minuten über Schweden reden, weil es ist oder einfach spannend auch gewesen für mich jetzt, um die gesehen oder ich warne gefühlt seit einem Jahr von dem Megasturm, seit der Auslosung im Zürichberg oben, und das ist gestern wirklich schon auch eher ein laues Lüftchen gewesen. Also Gyökeres, wie viel, fast 70 Goal letzte Saison, gestern im Nico Elvedi in seiner Hosentasche gewohnt, also der hat ihn komplett eingepackt. Und so, man hat so keinen Plan gesehen, irgendwie. Also das Pressing ist so halbherzig gewesen. Dann haben sie mit 4 versucht, auf die Nazi-Spieler zu pressen. Haben dann aber schnell gemerkt, eigentlich sind wir gar nicht so gut im Pressing und rennen alle zurück. Und dann sind es so 7 gewesen, die vor dem Strafraum einfach versucht haben, die Wand aufzustellen. Aber auch die schwedische Wand hat nicht irgendwie gross gehabt. Also wenn der Dänen da einmal den Turbo gezündet hat oder so, oder der Breel mal mit dem Kopf durch die Wand hat wollen, dann ist es meistens irgendwie funktioniert. Aber offenbar ist es so, dass die Jon Dahl Tomasson, der Trainer, diesen Spielern und Stars so viel Freiheiten gibt und grossen Stars auch den nötigen Respekt und die nötige Macht, ja, für Schlusszeichen gibt, dass er eigentlich innerhalb vom Team sehr beliebt ist und die das eigentlich, ja, sehr lässig findet. Aber ich habe schon auch das Gefühl gehabt, also der Muri hat ihn oder Murat Yakin und Co. sein Staff hat ihn recht ausgecoacht an. Und was ich vielleicht noch einfach faszinierend gefunden habe, ist die Pressekonferenz nach dem Spiel. Er ist also auch wirklich von den Journalisten etwa eine halbe Stunde richtig grilliert worden. Und also, ich finde, er hat das sehr ruhig und sehr respektvoll dann fast so direkte Schlagabtäusche mit Journalisten gehabt. Also das ist schon sehr speziell, alles rund um die Schweden. Und es ist ja der Name vom Vorgänger, vom Jon Dahl Tomasson, ist immer wieder aus der Fankurve gesungen worden. Oh ja, jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen, habe ich das Gefühl. Also der ist ja 100 Länderspiel fast Trainer gewesen von Schweden. Aber ich glaube, seit ein paar Jahre sind die nicht mehr an grossen Turnier gross irgendwie vertreten gewesen, habe ich das Gefühl, aus dem Kopf raus. Und sind ja in der Nations League mega abgekackt und so, also ja.
Ja, in der Nations League sind sie CE gewesen, also jetzt sind sie wieder aufgestiegen. Und ja, die letzte WM und EM haben sie verpasst. Ja. Ja, eben, da fragt man sich dann auch, ja, was nützt mir das Spiel um mehr, wenn ich einen Trainer habe, wenn ich es mega toll finde, wenn ich angegangen bin, verliere ich aber einfach die wichtigen Match. Schwierig, ja. Es hat auch jemand geschrieben, in den schwedischen Medien heute ja früher, also vor dem Jon Dahl Tomasson, sei es zwar schrecklich gewesen zum Zuschauen, aber das Publikum hat zumindest begriffen, was da angeboten wird. Nämlich einfach klassisch, wir stehen hinten rein, machen verdicht und schauen halt, dass vorne geht vielleicht mal ein Freistoß rein. Und jetzt begriffen wir halt überhaupt nicht. Wir haben keine Ahnung, was ist das genau, was machen die da? Und ja, ich habe noch spontan gefunden, ich meine, wenn du so starke Stürmer hast, in einem Nationalteam, wo du ja nicht so die Möglichkeit hast, wahnsinnig viel studieren, wäre es nicht eigentlich sehr, sehr sinnvoll, wenn du würdest halt sagen, ja gut, wir schauen, dass wir hinter dich stehen und vorne machen die es dann schon irgendwie, oder? Also, was ist so mehr so, ja, wir sind hinten nicht dicht und vorne läuft aber irgendwie auch nichts. Das ist schwierig.
Aber das wäre, glaube ich, schon die Idee. Also einfach mal vorne knöpfeln, wie du so schön sagst, und dann einer von diesen zwei macht schon. Aber also, dass so der Elanga, wo ja auch nochmal ein Superstürmer ist, von Newcastle, wo irgendwie auch 50, 60 Millionen gekostet hat, dass er den gar nicht bringt, bei Rückstand im eigenen Stadion, verstehe ich ihn überhaupt nicht. Und der Bergwall, wo die wirklich die mega riese Giga Chance, 1000%ige Goal-Chance vergibt, wo kein X-G-Wert bekommen hat, der hat mir ein bisschen leid da. Weil das ist ein 19-jähriger Mittelfeldspieler von Tottenham und aus meiner Sicht über lange Zeit eigentlich der Einzige, der wirklich hat wollen spielen. Also der hat wirklich Gas gegeben auf so Mitte rechts, vor allem in der ersten Halbzeit und hat sich dann einfach überhaupt nicht belohnt mit dieser also das ist ja, dass du diese Chance nicht machst, der absolute Wahnsinn.
Also ja, vor allem, dass du den Ball nicht einmal triffst, eben so, dass du noch abgestraft wirst von irgendwelchen Daten Menschen und sagst, das ist nicht einmal ein Abschluss gewesen. Das spricht dann schon für die mentale Verfassung, oder beim Goalie ja auch, wo er gewechselt hat und auch ein Schrottmatch geshootet hat von A bis Z eigentlich, für irgendwie wirr aus dem 16er auseinandergekumpelt ist. Aber kommen wir doch auf die Schweizer, weil du bist ja so begeistert gewesen von ihnen. Im Video hast du gesagt, ja, sag stark. Was hat dich denn am meisten überzeugt binnen?
Mir hat ein Kollege gestern geschrieben, erwachsen. Der Alex Freier redet immer von Ernsthaftigkeit. Es geht da so ein bisschen da rein, oder? Die sind einfach auf den Platz gekommen, die haben ihr Spiel durchgezogen, die haben eben von 50.000 Fans gegen den vermeintlich stärksten Gegner in der Gruppe das Spiel von Anfang an eigentlich komplett im Griff gehabt. Klar haben sie Chancen zulassen, muss wahrscheinlich auch gegen so grossartige Stürmer. Aber einfach die Art Spielsystem, wie sie im Zweikampf gegangen sind, wie sie parat gewesen sind, wie sie konzentriert gewesen sind, im letzten Drittel nicht so präzise. Also ich glaube, das hätte noch viel schlimmer rauskommen für die Schweden. Vor allem am Anfang, und Brille Embolo hat ja sehr grosse Chancen. Aber man hat so das Gefühl, also die sind, es ist nochmal ein bisschen besser als an der EM. Oder an der EM hat man ja dann am Schluss vom Tag Ungarn und Italien geschlagen und alles andere innerhalb von der Euphorie, aber es sind ja dann keine Siege gewesen. Und jetzt marschiert man so durch die WM-Quali-Gruppe durch und man sieht ja in der Liga auch, dass die Spieler alle in Topform sind, ausnahmsweise im Herbst. Und das bringt jetzt wirklich, die liefern einfach ab von der ersten Minute. Niemand ist unkonzentriert, niemand hat das Gefühl, ist irgendwie mit dem Kopf nicht da oder merkt nicht, dass es jetzt da gerade um etwas geht, sondern die sind alle von der Einstellung her richtig parat und liefern ihren Job ab. Eben, und ich habe es gefunden, Granit Xhaka hat den Pass gestern in der ersten Halbzeit gespielt, den man schon lange nicht mehr gesehen hat, wo wirklich nicht so genau gewesen sind. Brille Embolo hat die Chance verschossen, denen hier hat sicher nicht seine beste Partie gemacht. Von der Ruben Vargas ist sogar relativ schlecht gewesen für seine Verhältnisse. Aber im Großen und Ganzen ist doch das trotzdem eigentlich wirklich eine sackstarke Leistung, Mannschaftsleistung gewesen.
Ja, ich finde auch, es ist wirklich spannend. Also ich würde vielleicht sagen, die Gegner jetzt in dieser Gruppe sind, man sieht es ja, also vermutlich jetzt nicht gerade Europameisterschaft Achtel- oder Viertelfinalisten, oder? Also von dem her, weißt du, du sagst, es ist noch besser als an der Euro.
Aber Ungarn und Schottland sind jetzt auch nicht Fußballmacht und das Italien, ich erinnere gerne an einen Schweizer Nazis da, wo ich dann getroffen habe in der Sommerferien, wo man gesagt hat, Italien sei maximal so gut wie Luxemburg in dem Achtelfinale.
Okay. Gut. Dann lassen wir, ja, so gut. Dann hopp Luxemburg in dem Fall. Nein, aber ich habe es wirklich auch gefunden. Es ist eigentlich wenn du jeden einzelnen Spieler durchgehst, finde ich bei vielen eigentlich, ja, eigentlich nicht der beste Match. Also, ich habe mir immer vorgestellt, was wäre der Brille Embolo für einen Stürmer, wenn er auch noch den Ball stoppen könnte. Oder? Wahnsinn, was der für eine, also Arbeitsleistung vorne abliefert. Aber manchmal ist er ohne Ball fast besser wie mit. Und eben, Ruben Vargas habe ich auch gefunden, ist eigentlich relativ schwach gewesen. Rieder hat man viel weniger gesehen als zum Beispiel, also bei dem grossartigen Match, den er gegen Kosovo gespielt hat, wo er auch viel mehr Raum gehabt hat. Eben, Doi eigentlich auch relativ, also, man hätte das Gefühl, okay, jetzt kommt vielleicht etwas, aber es ist jetzt nicht so viel passiert. Ja, Akanji startet das Spiel. Ich meine, könnte auch 1-0 schon für Schweden, oder? Wenn der Gyökeres nicht völlig überrascht ist, dass ihn jetzt der Schweizer Innenverteidiger lanciert, dann hat er, vor dieser Riesenchance von Bergwall hat er Fehler. Und dann nochmal vor der Chance von Bergwall steht er auch. Also, ist jetzt auch nicht sein bestes Spiel gewesen und so. Aber im Kern von dieser Mannschaft, und das sind halt Xhaka und Freuler gewesen in dem Spiel, sind sie einfach eine Klasse bis zwei Klassen besser gewesen als die Schweden. Und von dort raus ist eigentlich von dem Rückgrat raus, ist das ganze Spiel so stabil gewesen, oder? Und was ich wirklich muss sagen, was super ist, wie pressingresistent das die Schweizer sind. Also da muss auch eine gute Mannschaft, wo besser ist als die Schweden im Pressing, muss wirklich richtig gut pressen. Die sind so ballsicher, oder? Also es hat auch Sinn gemacht, dass die Schweden irgendwann gefunden haben, okay, es lohnt sich gar nicht, weil wir kommen gar nicht an den Ball an. Und das heisst, wenn du den Ball hinten gewünschst und du kannst ihn behalten, während die Schweden ihn regelmässig haben müssen lang schlagen, weil sie nicht gewusst haben, wie sie dort hinten rauskommen, wenn die Schweizer angreifen. Das ist so ein Vorteil. Du hast so viel mehr Ruhe, oder? Mhm. Also und die Schweden haben so schnell ihre Bälle verloren. Das hat Murat Yakin auch nach dem Match gesagt auf SRF, dass sie da gesehen haben, wie die Schweden rausspielen und dass sie probiert haben, eben genau dann die Passlinie zuzumachen. Das ist ihnen so häufig gelungen, oder? Dass schon der erste oder der zweite Pass von der Schweden einfach direkt wieder bei den Schweizer gelandet ist. Und darum ist da gar nie so eine schwedische Welle gekommen. Du denkst, okay, jetzt ist 0-1. 70 Minuten gespielt, jetzt, oder? Jetzt müssen die ja kommen, geht ja gar nicht anders. Und du wartest und die kommen nicht, weil sie halt einfach den Ball zu schnell verlieren. Und das habe ich mega, mega super gefunden. Also,
ja, wir sind auch beeindruckt von dem, wie sie das Pressing umgehen, oder? Du hast mehrere Situationen, wo ich würde jetzt mal sagen, ohne die breite Brust, die man aktuell hat in der Schweizer Nationalmannschaft, der Granit Xhaka, unter Hochrisikoumständen auf den Ball steht, sich schnell umdreht, am Elvedi, der Elvedi wieder direkt auf den Akanji, Akanji wieder Xhaka und löst sich dann so wie auf Euler nach vorne oder so, wo eigentlich wirklich, also geht ein Pass verkehrt, steht irgendjemand allein vor dem Goal, aber sie in so einer Souveränität und Sicherheit haben die sich dort durchkombiniert durch das Pressing. Es ist wirklich, du hast absolut recht, also es ist auch im Stadion, haben wir uns ein paar Mal im Stadion gefragt, Wahnsinn, wie die das gemacht haben.
Ja, und du bekommst dann auch das Publikum, kann ja dann nicht kommen, oder? Also wenn der Gegner nie so die Angriffswelle kann lancieren, dann kommt auch das Publikum nicht, wo eh schon kritisch abgesessen ist, wie die festgestellt haben, oder? Die sind ja mal abgesessen und gesagt, okay, kommt jetzt mal etwas von unserem Team. Und, ja. Und was mir gestern richtig Freude gemacht hat, ich habe dann gedacht, okay, jetzt muss ich schauen, haben die es im Stadion auch so gesehen, der Remo Freuler. Manchmal hat er ja so ein Match drin, wo man sich fragt, was hat er denn heute? Er ist sicher wichtig, aber ich weiss einfach nicht, warum. Und gestern habe ich geglaubt, die haben es irgendwie begriffen, weil er ist eigentlich einfach der gewesen, alle rundum haben dürfen gehen, einmal, gegen Führen, oder? Also so, dann ist mal der rechte Flügel in die Mitte gezogen, oder der Wittmer ist ganz führen gegangen, oder links, oder egal, oder der Akanji hat mal führen gegangen, und der Freuler ist immer der gewesen, der einfach das Loch zugemacht hat, wo der andere hinterlassen hat, wenn niemand wegen schaut. Und dann hat er einmal säckelt in den Jöcker, im Highspeed auf und zu, und er ist hinter rechts für den Wittmer, oder? Und dann denkst du, okay, das, und dann einfach souverän, Ball gewinnen, null Problem, Gegenangriff, gefunden wahnsinnig, also, der hat einen super tollen Match gemacht.
Ja, Und ich habe das Gefühl, im Spiel mit Ball haben die Schweden sich mehr auf den Fabian Rieder konzentriert, weil er ja sehr gutes Spiel gemacht hat gegen Kosovo und Slowenien. Plus logischerweise auf den Granit. Granit haben sie aber nicht in den Griff gekriegt. Und der Remo Fröhl hat für das mega Freiraum gehabt. Also zum Teil hat er ja, also er könnte, glaube ich, jonglieren und es wäre niemand gekommen. Und dass er dann, das Mittelfeld der Schweizer Nationalmannschaft, tut man den Xhaka zudecken, dann hat man den Remo Freuler oder den Fabian Rieder, tut man den Fabian Rieder und den Xhaka eher anpressen und der Remo Freuler ist auf sich gestellt, dass er dann so das Spiel an sich kann reissen kann, dass man all die Optionen hat, dass man auf das kann reagieren kann. Das ist eine sehr, sehr grosse Stärke. Und der Remo Fröhl hat das sensationell gemacht. Wäre nur schön, wenn er in der Medienarbeit ähnlich sensationell unterwegs wäre. Aber das ist ja mittlerweile ja, so Standard, wie auch seine Zuverlässigkeit, wenn es um Startelf geht.
Bist du nicht zufrieden gewesen mit seiner Pressekonferenz? Oder was hast du erwartet?
Ja, also, ein Stammspieler, wirklich sehr, sehr starker Stammspieler bei Bologna. Der Vertrag läuft aus. Es geht Richtung Ende von seiner Nazi-Karriere. Der wird, ist ja nicht der Cristiano Ronaldo, der bis 40 wird spielen. Aber vielleicht ja schon, hat ja nie Verletzungen. Aber, ihn schießt es einfach an, mit Journalisten zu reden. Mit uns sowieso. Irgendwie, ich weiss auch nicht, da Kindheitserinnerungen, wo einem nicht in den schrägen Hals gekommen sind. Und das merkst du einfach. Wo dann auch keine Fotos machen im Stadion, wenn er dort mit SRF in den Interviews ist und so, dass man vielleicht noch ein schönes Foto haben für die Zeitung und für online. Und er sucht sich ja auch immer einen aus, wo er ein bisschen dran nimmt. Oder irgendeine Frage passt ihm dann nicht. Und der tut er dann einfach, hat ja einen sehr lustigen Moment, wo er ein Kollege von uns in Katar irgendwie aus drei verschiedenen Türen immer hat, weil da ist Tür und da ist Tür und weil irgendeine Frage, glaube ich, zum gar nicht Jacken cool gefunden hat. Also er sucht sich ja immer so ein einen raus, wo Saures gibt und es ist nicht selten jemand von uns.
Ich glaube, bei ihm hilft es schon, wenn er nicht oben am Tisch sitzt oder und alle unten. Ich glaube, das ist kein gutes Setting, um mit ihm zu reden. Ich bin einmal mega überrascht gewesen, aber dort ist sehr um Fußball gegangen und dann ist an einem Tisch unten gehockt, wo ich dachte, okay, also der ist wirklich, der tut sich sehr, sehr ernsthaft mit seinem Beruf auseinandersetzen. Manchmal hat man das Gefühl, gewisse, gerade junge Fußballer, ja, machen und es läuft gerade und dann, das ist es dann gewesen und so. Und da hat dann so erklärt, ja, wenn er bei Bologna muss schauen, wie spielt der Stürmer, wenn, in welchem Fuß, damit der Ball nicht genau gleich wieder zurückkommt und sie gar nicht weiter sind, weißt, mit welchem Winkel gehst du an und so. Das habe ich gedacht, also das ist sehr, sehr nerdig, aber natürlich, das ist sein Job und er tut sich da sehr ernsthaft damit auseinandersetzen und das sieht man halt, eben nebst dem, dass er auch nicht verletzt ist.
Spannend.
Der Murat Yakin sorgt ja immer für Überraschungen in der Startaufstellung, dass man komplett darauf verzichtet. Hat mich dann aber gleich überrascht, dass er
die erste
Auswechslung genommen hat für den Fabian Rieder. Was hast du, also wie hast du seine Leistung gesehen? Weil, also es ist ja jetzt nicht oft, also der Chibeso ist jetzt, macht bei Sevilla einen guten, soliden Job. Aber ist jetzt, hat man nicht das Gefühl gehabt, in der Gunst von Murat Yakin mega hoch, dass jetzt der eigentlich der ist, der gegen die Schweden beim Stand von 0-0 nach einer Stunde reinkommt und das Spiel nochmal neue Impuls setzen.
Ich habe gedacht, ja, der Gibril gibt es ja auch noch. Oder das war so meine spontane Reaktion gewesen. Und nachher, muss ich sagen, sehe ich ihn auf dem Bildschirm dann wie zu wenig, aber er hat halt die eine Szene und die ist halt entscheidend. Also er geht dort in die Tiefe und dann schickt ihn und dann geht er. Habt ihr unten einen Kontakt gesehen am Fuß, weil er hebt sich ja dann am Fuß. Ich habe irgendwie nichts gesehen, aber...
Also es gibt eine Einstellung von SRF, wo du eigentlich... Kontakt siehst. Also auf einem TV-Bild haben wir die Vermutung eigentlich das Gefühl, dass es eine Berührung gegeben hat. Und ich finde, wie auch so, wie er dann agiert, der Verteidiger, und wenn es einen Kontakt gegeben hat, finde ich dann auch so Situationen gehört und Dummheit schon ein bisschen bestraft, weil es ist also sehr blöd, wie er dort reingeht. Auf der anderen Seite hat der Anthony Taylor gestern also wirklich einfach alles laufen lassen und gar niemandem eine Karte gezeigt, außer dem Manu Akanji, gemotzt hat, irgendwann, wo der Breel ohne Chance auf den Ball, Entschuldigung, von hinten runtergefräst worden ist. Also, der hat so viel laufen lassen. Eigentlich, nach seiner Linie, hätte er den Penalty nicht müssen geben.
Nein, hat überhaupt nicht gepasst. Aber ich finde sowieso den Anthony Taylor einen von den schrecklichsten Schiedsrichtern, der immer wieder auf höchstem Niveau der Pfeife mag da überhaupt nicht.
Ja, also du bist relativ ruhig gewesen gestern in unserem Arbeitschat während dem Match, aber der Anthony Taylor ist dann schnell gegen Andy noch runtergefräst.
Aber ja, also die Schweizer können sich nicht beklagen. Und ich finde, das ist, wir müssen auch schnell darüber reden, schon eine spezielle Geschichte, der Penalty.
Ja.
Wo man auch wieder sieht, wie ernsthaft das im Schweizer Nationalteam im Moment geschafft wird. Und zwar genau nach Lehrplan, wie Penaltyschießen während eines wichtigen Spiels, geht der Granit Xhaka an als Captain und nimmt sich den Ball. Und warum nimmt er sich den Ball? Eigentlich, um seinen Stürmer zu schützen. Also er nimmt nicht den Ball für sich, sondern er nimmt ihn eigentlich für den Breel und nimmt das Ganze und dann der ganze Trash-Talk, der stattfindet, oder der Isaac kommt, ich glaube der Goalie kommt, hat aber gesagt, er hat gar nicht verstanden, findet mit dem Granic statt. Und das ist eigentlich die moderne Lehre des Elfmeterschießens, dass man nachher den Captain den Ball im Sturm kriegt und der muss dann eben nicht 3 Minuten am Penaltypunkt stehen, beim VfB Stuttgart gegen den FCB, oder, wo der Stürmer dort steht, irgendwie 3 Minuten und wartet und dann verschießt. Aber nachher kommt der Breel und sagt, ja, nein, schießt du. Und das habe ich schon noch speziell gefunden, weil der Breel hätte ja können, der Leopold Kienholz, wer kennt ihn nicht, der Schweizer Goalschütz aus den 30er Jahren aufholen, oder? Indem er so was 6 Matches in Serie Goal geschossen hat. Und er verzichtet auf das, weil er in dem Moment sich nicht sicher fühlt. Aber er fühlt sich in der Mannschaft so sicher genug, dass er als Stürmer sagt, hey, jetzt im Moment, ich fühle mich gerade nicht gut, mach doch du. Und der gar nicht macht ihn dann. Und jetzt kann man sagen, das ist eine Schwäche von Breel, dass er sich in dem Moment nicht sicher fühlt oder so. Aber ich finde überhaupt nicht, oder? Also, finde das, und das sagt sehr viel darüber aus, wie lange, dass die schon zusammenspielen, was für eine Vertrauensbasis, dass die haben und was für eine coole Socke, dass der gar nicht Xhaka ist, natürlich.
Aber auf der anderen Seite, also, muss man schon sagen, der gar nicht Xhaka am Elfmeterpunkt habe ich dann noch nie als Journalist erlebt. Also der Letzte hat er, glaube ich, vor meiner Sportjournalistenkarriere gemacht. Also
in Frankreich ist ein Ball, glaube ich, immer noch am Fliegen, oder? Der ist oben in der Flugbahn gegen Polen.
Und es hat ja wirklich, das kann ich jetzt da mal in den Raum stellen, es hat ja Stimmen gegeben, er hat nicht geschossen gegen Frankreich im Achtelfinale, er hat dann gegen England, also in der EM 2021, hat gegen England an der EM 2024 nicht geschossen im Elfmeterschiessen, wo er ja dann auch nach dem Spiel gesagt hat, sei verletzt gewesen. Und man hat dort, hat eine Stimme gegeben, hinter vorgehaltener Hand, wie man so schön sagt, wo das Gefühl hatten, seit er gar nicht den Penalty geschossen hat im Penaltyschiessen gegen Polen an der EM 2016, hat er ein bisschen Muffensausen vor Penaltyschiessen und hat sich darum von dieser Verantwortung dann vielleicht auch gedrückt. Darum bin ich umso erstaunt gewesen, dass der plötzlich gestern einfach am Penaltypunkt gestanden ist. Also das war ja auch ein sehr wichtiges Spiel gewesen und so weiter. Aber es passt auch ein bisschen zur Form vom Granit, oder? Also in Sunderland macht er in Sachen Leadership Führungsperson und Verantwortung übernehmen, weil er halt einfach der erfahrenste, älteste und auch beste Fußballer ist bei Sunderland, hat er nochmal einen Schritt gemacht, finde ich. Und das hast du in dieser Penalty-Situation auch gesehen, zusätzlich zu dem, was du sagst über den Breel. Aber, vielleicht noch da ausholen, der Granit sagt, der Breel wäre zu oberst gewesen auf der Liste, er aber auch, und er hat es dann gemacht. Der Murat Yakin sagt, er kann hier aus der Liste zeigen, der Granit hat ganz oben gestanden, und der Breel hat dann als, ich glaube, als Witz zu uns gesagt, der Breel schiesst keine Penalties mehr.
Okay.
Ja.
gut, interessant.
Ist vielleicht auch das Fazit, oder? In Zukunft muss jetzt gar nicht alle Penalties schiessen.
Ja, weiß ich nicht. Aber ja, interessant. Aber das passt auch. Also, das ist ja eine Geschichte unter dem Murat Yakin und dem Nationalteam, dass es divergierende Erzählungen gibt über gewisse Situationen auf dem Spielfeld. Das gehört auch dazu, irgendwie, offensichtlich. Ja. Aber er hat ihn gemacht. Vielleicht hat er jetzt eben den Belzebub austrieben. Damit, es ist nicht der Penalty-Schießen in einem Achtel- oder Viertelfinal gewesen, also von dem her.
Ja. Zwei Personalien würde mich noch wundern, ja, was du unbedingt dazu sagst. Ja. Gregor Kobel. Mhm. Finde ich schon, seit das, also der hat ja, der ist das Nummer 1 geworden, letzten Sommer, wo der Jan Sommer den Rücktritt gegeben hat, oder vorher schon, bist du mal, wo das neue Nummer 1 ist. Wie es denn auch immer gewesen ist.
Der Rücktritt gegeben bekommen hat.
Ja. Hat, glaube ich, jedem Spiel mit einer anderen Innenverteidigung gespielt, jedes Spiel verloren, jedem Spiel Goal bekommen. Und, oder er hat sich so genervt ab dieser Frage, dass er nie ein Gegengoal oder dass er nie eine weisse Weste gehabt hat im Nazi-Liebli. Bis das passiert ist gegen die USA in Amerika, und seitdem kommt er kein Goal mehr über. Und ich habe das Gefühl, tue ich da vielleicht auch viel reininterpretieren, aber in seiner Körperhaltung, wie er gegenüber uns Journalist ist, wie er gegenüber dem Mitspieler ist, ist da auch nochmal wirklich etwas passiert. Oder der hat sich ja jetzt gestern gegen Schweden nicht mega müssen auszeichnen. Einer ist am Pfosten, einer hat den Ball nicht getroffen. Aber man merkt, irgendwie auch mit ihm ist etwas passiert in den letzten Wochen.
Ja, das kannst du sicher besser beurteilen, weil du hast ihn im Stadion gesehen, du hast ihn jetzt erlebt, oder ich sitze da vor einem kleinen Bildschirm, wo er auch nicht immer drauf ist. Was mir aufgefallen ist, was ich meinte, ist mir aufgefallen, dass er mit dem Ball am Fuß mutiger geworden ist, dass er, also schon, wenn er unter Druck kommt, ist er nicht der Jan Sommer, der sich dann noch den Ball irgendwie hinter dem Fuß durchzieht und dann trotzdem flach irgendwie 4 Meter weiterspielt. Aber es dunkt mich, dass eben das, was wir vorher darüber geredet haben, dass sie so gut aus dem Pressing rauskommen, das hat schon auch mit ihm zu tun. Und ich habe das Gefühl, am Anfang, als er gekommen ist, hat das Schweizer Spiel ein bisschen daran gekrankt, dass sie wie eine halbe Sekunde oder eine Sekunde hinten langsamer gewesen sind als früher, weil er irgendwie ein bisschen mehr Mühe gehabt hat, bis er endlich den Ball gespielt hat und nicht genau gewusst hat, was. Und da dunkt er mich, also habe ich gefunden, ist gestern, ist ein anderer Gregor Kobel gewesen, wie wenn er am Anfang ins Schweizer Goal gekommen ist.
Ja.
Und ich meine, dass er ein grosses Selbstvertrauen eigentlich hat, also das ist ja schon als ich glaube, als Nachwuchs-Goalie irgendwie klar gewesen. Das ist ja immer, also er ist gross und hat eine breite Brust, und das hat er aber auch immer, also er hat auch innerlich eine breite Brust, oder? Aber natürlich, wenn du dann kommst und du bist immer der, der das Goal, oder? Und du hast eigentlich das Gefühl, ich müsste schon lange Nummer 1 sein. Und dann bist du aber immer der, der das Goal bekommt. Und der Jan ist immer der, der das Goal nicht bekommt. Und immer alle fragen, ja, sag mal, warum bekommst du eigentlich immer du das Goal? Irgendwann wahrscheinlich schon, fängt es schon ein bisschen von Nagen, oder? Und ich meine, die erste Match hat er so eine ein scheiß Goal bekommen, wenn er irgendwie rausgesäckelt ist. Falsch und so. Also, er hat immer so ein bisschen das Pech gehabt, vielleicht auch, dass dann noch der eine Schuss dann noch rein ist, wo vielleicht bei einem anderen eben durch war. Und jetzt, eben, es kann, also Jökeres, Isaac, die Chance, ja, sind 5 Zentimeter, nachher ist er drin. Jetzt hat er das Glück, aber ich glaube schon, also von der Goalie-Qualität muss man nicht drüber reden. Für mich war es immer die Frage gewesen, ist er am Fuß so gut, dass es im Spielaufbau funktioniert. Und im Moment scheint das so zu sein. Und wenn du den vergleichst mit dem Johansson auf der anderen Seite, oder? Wo der Trainer den Goalie gewechselt hat während der Qualifikation und der vogelwild irgendwie umeinander, dann denkst du, okay, wir haben einen Goalie.
Ja. Also, ich darf euch verraten, wir haben am Montag, nach der Podcastaufnahme auch zusammen noch Fußball gespielt, beziehungsweise gegeneinander auf einem kleinen Feld, indoor. Ja. Ich bin dort auch, mal für kurze Zeit im Goal gewesen, bevor es mir nach einem Schuss den Finger rumgeglitzt hat. Aber ist der eigentlich von dir gekommen?
Nein. Ich glaube, ich habe nicht einmal das Goal getroffen. Schwierig.
Auf jeden Fall bin ich ja dann auch mal so wild aus dem Goal rausgekommen, wo du dann so denkst, ja, jetzt bin ich schon draussen, aber jetzt muss ich ja auch noch irgendwie draussen bleiben, jetzt kann ich ja nicht einfach wieder zurücklaufen. So habe ich das Gefühl gehabt, dass das der Goalie hat gemacht von den Schweden. Also,
Ja, ich sehe keine grosse Nationalmannschaftskarriere von ihm, aber
ja.
Ist nicht der Schweizer Problem. Ja, und jetzt, ich meine, jetzt müssen sich die Schweizer Fans jetzt bereits darum kümmern, lässt man während der WM überhaupt Ausländer in den USA, Publikum mit die völlig überteuerten Billette, gibt es noch Flüge? Weil am Ende sollen sie es so klar machen. Gibt es
einen Strafzoll, wo man noch irgendwie auf irgendetwas muss
zahlen? Auf Schweizer. Genau, auf Schweizer Fahne.
Auf
Schweizer Fahne.
Auf Gepäck.
Ja, genau. Oder vielleicht fragt einem Novartis auch, ob man noch irgendwie 500 Gramm Medikamente könnte übernehmen.
Ja, komisch, was hat ja, glaube ich, auch, also, wenn jetzt nicht zu politisch werden, aber es hat ja dann auch, glaube ich, irgendwie Stimme gegeben, dass der Donald Trump soll in Ruhe den demokratischen Staaten die Austragungsorte wieder wegnehmen und die in republikanischen Staaten, wo dann, glaube ich, sogar die FIFA so ein bisschen gesagt hat, ja, das machen wir dann schon oder das entscheiden wir dann schon und es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen spät und der Spielplan ist gemacht, so ein bisschen, aber coole Idee, so.
Dort bin ich wundern. Drei Tage vor dem Match kommt das WhatsApp von der FIFA. Übrigens, viel finden wir anders statt.
Gut, also das Bier ist, glaube ich, auch zwei Tage vor Abpfiff in Katar von der genau. Stadion verschwunden, gell? Also da ist alles
möglich. Genau.
Eben, ich glaube, iranische Delegation hat für die Auslosung, Iran hat sich ja qualifiziert, die Delegation hat kein Visa bekommen aktuell für die Auslosung am 4. Dezember in Washington D.C. Ja, also J.D. Vance, der Vizepräsident, hat ja angekündigt, alle sind willkommen, aber bitte auch alle wieder gehen nach der WM. Und so fühlt sich das aktuell ein bisschen.
Ich eigentlich wollte euphorisch fragen, qualifiziert sich die Schweiz am Montag für die WM? Können wir,
ja, absolut.
Können wir den WM-Spielplan ausdrucken? Und
Express-Qualifikation, dominanteste WM-Quali aller Zeiten oder in der Geschichte. Das wird, ich glaube, du hast ja in keiner Phase gemerkt, nach dem Spiel gestern, dass irgendein Spieler das Gefühl gehabt hat, oder so eine Art Erlösung, oder ich glaube, ein Journalistkollege aus der Romandie, wo du sehr gerne liest übrigens, hat gefragt, ob es eine Party gibt, nach dem dominanten Sieg in Schweden. Und also, der Fokus ist gerade wieder geswitcht auf Slowenien und wir haben noch gar nichts und wichtiger Sieg, aber wir werden jetzt am Montag den Sack zumachen. Dass dann kann sein, dass dann das Heimspiel gegen Schweden dann vielleicht nicht mehr so attraktiv wird oder der Besuch in Pristina dann vielleicht noch eine andere Dynamik hat, wie sich das auf Gruppen könnte auslösen. Dann im November, das werden dann Themen sein für uns im nächsten Monat. Aber ich glaube, die sind so heiß, die wollen das, also ja, ich weiß ja gar nicht. Die haben 0-0 gespielt gegen Kosovo, gell, Slowenien.
Ja. Ja, sie sind an sich und am Goalie gescheitert.
Wer wird denn eigentlich Zweite der Gruppe?
Ja, es ist verrückt, oder? Also, die Schweden spielen jetzt daheim gegen Kosovo. Dann müssen sie gewinnen, sonst sind sie weg vom Fenster. Und dann haben sie noch die Slowenen daheim und die Schweizer auswärts. Also, wenn du positiv rechnest als Schwede, rechnest mit 7 Punkten vielleicht, oder? Dann kommst du auf 8. Und Kosovo hat jetzt 4, also, ja. Wobei, man muss ja sagen, die Schweden haben noch eine sehr große Chance, dass sie in Playoffs kommen über genau. Das Nations League Ranking, weil sie ihre Gruppe C da irgendwie gewonnen haben, also von dem her.
Wo ich dann aber finde, wenn du als Gruppensieger in der Gruppe C, eine Chance hast, dich über den Weg an die WM qualifizieren. Also, da müssen wir uns dann auch niemand beschweren, wo dann die Schweiz in welcher Gruppe, also, ob es jetzt gegen Litauen, San Marino oder Färöerinseln spielt oder gegen Portugal, England und Deutschland, ist ja dann auch egal, wenn dich sowieso kannst über den Nations League Weg. Also, dann bist du ja lieber Gruppe B, wirst dort der Erste und qualifizierst dich für irgendwelche Playoffs, als dass Gruppe A dich versagen lässt, wie Schweiz das gemacht hat im letzten Jahr.
Ja. Aber apropos Party, du wirst eine Party machen. oder?
Das hat sich umgesprochen.
Oh, nein, du hast es im letzten Podcast gesagt, es hat sich umgesprochen.
Der Journalist, der mitkommt, um mit mir Geburtstag feiern, hat sich sehr darüber gefreut, dass ich das erwähnt habe. Er hat das sehr lustig gefunden.
Ah, jetzt ist nur noch einer. Okay, ist aufgekommen.
Also, es gibt, ja.
Ja. Also ich wünsche dir auf jeden Fall guten Flug. Du fliegst jetzt dann auf Ljubljana.
Ja.
Und nicht auf Trieste und nachher mit dem Mietauto. Wie andere Kollegen das machen.
Das ist, ja.
Und ja, dann hören wir uns am Mittwoch wieder.
Mittwoch mit Alex Frey, du und ich in Zürich im Studio. Danke vielmals, dass du dir kurz an deinem freien Tag Zeit genommen hast. Und,
ja, danke, dass die Leute zuhören.
Falls ihr...
Oder haben wir den Manzambi haben wir gar nicht...
Das wäre der zweite gewesen, den ich vorher noch will ansprechen. Aber den Manzambi können wir jetzt mit dem Alex Frey abfeiern. Der spielt vielleicht auch von Anfang an gegen Slowenien und schießt nochmal 2 Goal. Und dann
ja, gut.
Nicht zu viel Munition schon verschiessen.
Nein, genau.
Wenn ihr Feedback habt zu dieser Spezialfolge, für die auch, die es im Video geschaut haben, wo es jetzt natürlich ein bisschen anders ist, vor allem bei uns, ich im Hotelzimmer und du bei dir daheim in Basel, wenn ihr Feedback habt, forza@blick.ch. Wenn ihr auch Fragen habt, die euch interessieren rund um die Nazi, an Alex Frey, wo wir vielleicht mitnehmen in die nächste XXL-Sendung am Mittwoch auch schicken, forza@blick.ch. Und sonst wünsche ich euch ein ganz schönes Wochenende und dir natürlich auch, Florian.
Danke. Ciao zusammen.
Tschüss.